Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 23.
Ja, moin aus Hamburg zu mittlerweile Folge 23. Wir gehen auf Weihnachten zu. Ich hoffe, ihr habt eure Türchen alle fleißig geöffnet. Es sind ja noch ein paar Tage und um euch die Zeit bis dahin zu versüßen. Ihr kennt das ja mittlerweile, das Spiel. Jeden Mittwoch eine neue Folge für Patreons. Samstags dann für alle zugänglich. Habe ich mir heute wieder einen interessanten Gast eingeladen, frisch von den deutschen Hallenmeisterschaften zurückgekommen. Grüß dich, Daniel Masur.
Hallo Yannick, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe zu danken, Daniel, dass du dir so kurz nach Ende der Saison Zeit nimmst für dieses ausführliche Gespräch. Für alle unter euch Tennisfreaks, die mit dem Namen noch nicht so viel anfangen können, ein paar einordnende Daten. 8 Titel auf der ITF-Tour nur im Einzel. Deutscher Meister auch schon gewesen, Profi seit der Saison 2003. Vor 3 Jahren hat er sein Career-High erreicht auf Position 203. Momentan, wenn ich den aktuellen Stand habe, auf 245 platziert. Das nochmal so ein bisschen tennistechnisch als Einordnung und eine persönliche Note von mir, weil ich Daniel meistens einmal im Jahr journalistisch erreiche, vor Ort, irgendwo auf einem Turnier und wir dann lang sprechen. Das ist dieses Jahr nicht möglich. Das ist sozusagen unser Ersatzgespräch, einer meiner Lieblingsgesprächspartner, immer sehr authentisch, ehrlich und ich freue mich auf das Gespräch. Deswegen danke, dass du mitmachst.
Ja, danke. Eine kleine Sache noch. Ich glaube, du hast dich mit der Jahreszahl vertan. Ich bin Profi seit 2013, nicht seit 2003. Also,
habe ich 2003 gesagt?
Ja, wenn ich mit 9 okay. Jahren schon so weit gewesen wäre, das wäre, glaube ich, outstanding gewesen. Auch schön, aber es war doch 10 Jahre später.
Bei mir steht 2013, dann habe ich mich nicht akustisch korrekt ausgedrückt. Das ist natürlich richtig. Danke für die Korrektur. Seit 2013 ist Daniel Profi mittlerweile gerade vor einem Monat 26 Jahre alt geworden. Daniel, für die Stammhörerinnen und Hörer wissen das schon. Ich fange immer mit einer etwas lustigeren Frage an oder mit dem die Gäste nicht rechnen. Ich musste gar nicht so sehr investigativ unterwegs sein. Ich habe es aus deiner Insta-Story letztens gesehen, dass du wahrscheinlich mit deiner Freundin zusammen Wein getrunken hast. Und deswegen bin ich darauf gekommen, weil ich wusste das gar nicht, dass der ukrainische Tennisprofi Stachowski Wein verkauft. Ist das richtig? Habe ich das richtig in der Story gesehen, dass ihr Wein von ihm getrunken habt?
Ja, unglaublich, wie dieses Product Placement heutzutage funktioniert. Ne? jetzt wäre ich direkt darauf angesprochen. Ich habe das über seinen Instagram-Kanal mitbekommen, dass er da immer wieder Stories gepostet hat, wie er irgendwie auf irgendwelchen Plantagen unterwegs ist und da Wein selber pflückt, macht, wie auch immer diesen ganzen Prozess begleitet. Und ich finde das immer grundsätzlich ziemlich cool, wenn sich Leute auch irgendwie in anderen Bereichen noch engagieren, interessieren, irgendwas nebenbei machen und habe dann einfach mal nachgefragt beim nächsten Turnier, hey, was machst du da eigentlich und was ist der Sinn dahinter? Und er hat dann mir einfach ein bisschen erzählt über sein neues Projekt, über seine Wein-Company, die er dann halt wirklich von den ersten Schritten auf begleitet. Und dann habe ich halt spaßhalber gesagt, so, aber dann musste mir mal eine Flasche mitbringen, aber möchte ich ja schon probieren, wenn du mich da so einweist in dein ganzes Projekt. Und lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann hat das dann das fertige Produkt promotet und dann habe ich ihn gefragt, du, ich hätte gerne ein paar Flaschen für Freunde, Familie, einfach um mal ein bisschen was auch zur Weihnachtszeit was weggeben zu können und natürlich auch für mich mal in der Offseason 1-2 Schlückchen zu nehmen und zu probieren. Und dann hat es mir zugeschickt. Ich bin zufällig einer der ersten aus Europa, die es bekommen haben. Aber grundsätzlich finde ich es einfach cool, dass jemand, den ich kenne, sowas aufbaut neben dem Tennis. Und da habe ich einfach einen persönlichen Bezug zu. Und ja, war so eine Mischung aus Interesse und Freundschaft, sage ich jetzt mal, weil ich ihn jetzt auch ganz gut kenne und ich sehr gut mit ihm klarkomme.
Okay, bevor ich noch was einordne, die wichtigste Frage, hat's geschmeckt?
Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also der Rotwein, das war so ein Merlot, also relativ klassisch, würde ich sagen. Ja, war wirklich lecker. Ja.
Sehr gut, das ist ja die Hauptsache. Genau, die Einordnung ist, du machst Produktplacement und ich bin ja komplett werbefrei und unabhängig, auch dank euch mittlerweile 36 Supporter, die den Podcast unterstützen, dass ich das weiter in meinen beruflichen Alltag einbauen kann. Deswegen kann ich hier erwähnen, was und wen ich will und auch Werbung machen. Ich hatte es nur in der Story gesehen und ich fand es mega interessant, auch aus den ähnlichen Gründen wie du, wenn Profis auch verschiedene Schienen fahren. Um das Thema abzuschließen, der Stachowski ist ja auch durchaus für Kontroversen bekannt, sehr outspoken, sagt man in Englisch, auch nicht immer unbedingt die Mainstream-Meinung. Kommst du gut mit ihm klar oder seid ihr nur auf dem Thema Wein geblieben, weil dich das interessiert habt? Wie ist so der persönliche Bezug zu ihm?
Eigentlich dient er auch so ein bisschen als Informationsquelle, wenn ich mal irgendwie anzapfen möchte, was, sage ich mal, die ATP gerade ja, plant, wie auch immer. Da ist er immer sehr, sehr nah dran, weil er sehr, sehr lange auch im Players Council war, dann irgendwann zurückgetreten ist, weil er auch so ein bisschen resigniert hat, sage ich mal. Und er hat eigentlich immer, ja, auf der einen Seite ganz gute Ideen, finde ich, unabhängig davon, ob man da immer seiner Meinung ist oder auch nicht. Aber er weiß halt einfach, zu kommunizieren, sich auszudrücken. Irgendwie, er stellt auch eine Persönlichkeit dar, den ich jetzt, wie gesagt, unabhängig von der speziellen Meinung auch gerne als Player ja repräsentativer eigentlich habe, weil ich das Gefühl habe, er wird von dem Gesprächspartner einfach ernst genommen in einem Dialog. Und er weiß sich einfach selber auch ein bisschen zu vermarkten. Also so ein bisschen ist so ein Talker einfach, ohne das negativ zu meinen. Und aber ich habe einfach ein ordentliches Verhältnis zu ihm und ja.
Verstehe. Ja, das braucht es auch, dieses Sportpolitische ist ja auch durchaus manchmal genauso interessant wie die Vorhand- und Rückhandbewegung auf dem Platz von den Profis. Da geht auch einiges ab zu den Turnierplanungen 2021, kommen wir auch später nochmal zurück. Was wir heute vorhaben, wir wollen ein bisschen aktuell sprechen am Anfang, dann ein bisschen über das Corona-Jahr, über deine Karriere, über die Aufs und Abs und dann noch ein bisschen allgemeiner über Besonderheiten im Tennis, Probleme im Tennis, vielleicht Neuerungen im Tennis. Wie jeder Gast stelle ich auch bei dir die sozialen Medien vor. Ihr erreicht Daniel vor allem auf Instagram, habe ich ja eben schon gesagt, um das Produktplacement und das Marketing auch für dich komplett fertig zu machen, unter dem englischen Namen Bad Bounce, also schlechter Aufsprung übersetzt. Ihr könnt aber auch einfach Daniel Masur eingeben, dann kommt in der Suchleiste eigentlich auch er sofort. Du hast auch noch eine sehr aktuelle Facebook-Seite, wo du auch immer deine Spieler ein bisschen einordnest. Das macht ja auch nicht mehr jeder Spieler, auch in der Ranking-Position nicht mehr. Ich finde das immer auch sehr interessant, den subjektiven Blickwinkel zu sehen, wenn ihr dort ein bisschen mehr erfahren wollt. Twitter-Seite habe ich nicht gefunden, das ist richtig, oder?
Genau, Twitter bin ich nicht aktiv.
Gut, reicht ja auch. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, falls ihr es eh noch nicht macht, Daniel zu folgen. Die sozialen Medien des Podcasts, mittlerweile sind wir bei mehr als 820 Leuten. Vielen Dank dafür. Auf Instagram unter advantage_podcast, auf Twitter advantage_pod und auf Facebook in einem Wort Advantage Podcast. Und Patreon habe ich ja schon angesprochen, auch eingangs gab es ja einen Jingle. Ihr könnt diesen Podcast ab 1 Euro bis 10 Euro rauf unterstützen im Monat. Für 5 Euro im Monat gibt es jede Folge neu am Mittwoch zuerst und in voller Länge. Danke mittlerweile an 36 Unterstützer. Es ging auf 32 runter zum Monatswechsel, das könnt ihr auch machen, monatlich kündigen. Da bin ich auch dankbar über jeden, der das auch nur temporär unterstützt. Und jetzt sind schon wieder 4 neue dazugekommen, pro Folge 1 bis 2 Leute. Vielen Dank. Die neuesten sind Carina, Michael und Florian. Michael deswegen, weil die internationalen Folgen mit den Journalisten sind ja auf Englisch. Das gibt es ab 1 Euro und das hat Michael abgeschlossen. Auch in dieser Folge dürfen 2 der Patreons wieder eigene Fragen stellen. Heute sind das Yannick Born, der auch selbst Bundesliga spielt und gerade schwedischer Mannschaftsmeister geworden ist, und Lukas Kiener. Dazu später mehr. Ja, du kommst ja gerade frisch von den deutschen Hallenmeisterschaften, bist da im Halbfinale ausgeschieden. Bevor wir über deine eigene Leistung sprechen, die 2020er-Version, Frage, wie war es denn mit Corona-Abständen etc.?
Ja, ich muss sagen, dass sie es in Biberach einfach sehr, sehr gut gemacht haben. Ich habe bislang in der Saison 2020 größtenteils international gespielt, wo durch die ATP die Vorgaben eigentlich universell auf jedem Turnier sehr ähnlich waren, mit Tests etc. Und bei dem nationalen Turnier gab es jetzt keinen Corona-PCR-Test vor Ort, oder man musste kein negatives Resultat normalerweise mitbringen. Okay. Mhm. Ich schon, ich kam aus Portugal die Woche vorher aus einem Risikogebiet, da musste ich so und so einen negativen PCR-Test vorweisen, um die häusliche Quarantäne zu umgehen. Und muss aber sagen, dass dadurch, dass auch immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten auf der Anlage überhaupt sein durften, die Regelungen sehr, sehr gut eingehalten wurden. Aber die Atmosphäre natürlich eine ganz andere war, weil ich gefühlt 80% der Spieler nicht einmal gesehen habe. Ich bin als gesetzter Spieler erst am Mittwoch ins Turniergeschehen eingestiegen. Und ja, da waren gefühlt schon die Hälfte der Spieler weg. Und selbst von denen, die am gleichen Tag noch gespielt haben und dann vielleicht verloren haben, ja, habe ich auch eigentlich nichts gesehen, weil man sich eigentlich nur zum Match auf der Anlage aufhalten durfte und dementsprechend leer war es dann auch, als ich selber gespielt habe. Und ja, zusammenfassend kann man sagen, dass man einfach glücklich sein muss, dass da auch dieses Turnier noch stattgefunden hat in diesem Jahr. Und alles andere sind dann halt einfach leider die Begleiterscheinungen, die man ja zu tragen hat dieses Jahr.
Korrigier mich, wenn ich da was Falsches sage, aber du bist eh ein Spieler, dem es viel lieber ist, wenn krasse Stimmung ist und viele Zuschauer da sind. Ne? Das pusht dich schon ein bisschen mehr. Also dir ist es nicht egal, ob du vor 0 oder 500 Zuschauern spielst.
Ja, also zum Glück bin ich jetzt negativ nicht so anfällig dafür, dass ich schlecht spiele, wenn wenig los ist. Wie gesagt, jetzt international bei den Challengern war noch weniger los als sonst, wenn Zuschauer zugelassen sind, aber grundsätzlich mag ich es schon sehr gerne, wenn halt, ja, natürlich vorzugsweise in Deutschland viele Leute da sind, weil das macht natürlich auch einen besonderen Reiz aus am Leistungssport, dass man seine Fähigkeiten dann auch, ja, anderen Leuten, ich sag jetzt mal, zeigen darf und oder die begeistern darf im besten Fall. Und wenn das fehlt, dann ist natürlich ein Aspekt ja, weg, der dann den Wettkampfsport auf der Ebene auch irgendwo ausmacht.
Definitiv. Ja, wie warst du denn mit deinen eigenen Fähigkeiten speziell in der Woche zufrieden? Du hast das Turnier in der Vergangenheit ja auch schon mal gewonnen. Ist sicherlich dieses Jahr ein bisschen schwieriger gewesen, das vorher einzuordnen, weil es ja auch weniger Leistungsvergleiche gab dieses Jahr. Marvin Möller zum Beispiel ist relativ früh ausgeschieden, der ja erst vor kurzem war auch im Podcast bei uns zu Gast, ein Challenger-Halbfinale geschafft hat. Du bist im Halbfinale ausgeschieden. Wie bist du denn zufrieden? Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen auf das letzte Match eingehen.
Ja, also grundsätzlich fährt man natürlich als ranglistenhöchster Spieler dann am Ende dahin, um das Turnier zu gewinnen und womöglich dann den dritten deutschen Meistertitel einzufahren, weil es sich ja, für mich persönlich einfach auch schön anhört. Unabhängig davon, wer jetzt von den Spielern am Ende da war, ist es dann halt doch einfach ein Titel, den man sehr, sehr gerne hat. Und wenn ich vor Ort bin, merke ich halt auch, wie die anderen Spieler fighten und wie viel denen das doch noch, also doch bedeutet, dort halt weit zu kommen, ein Viertelfinale, ein Halbfinale zu spielen. Deswegen ja, habe ich ein ordentliches Turnier gespielt. Wäre jetzt absolut vermessen zu sagen, ja, Halbfinale ist jetzt total scheiße, sondern es war in Ordnung. Ich war mit der Zielsetzung dahin gegangen, natürlich das Turnier zu gewinnen. Ich denke, das kann ich schon so offen sagen. Aber du hast es mit Marvin Möller angesprochen. Man muss halt auch sehen, dass die Spieler, die sehr, sehr viel international spielen, halt bei dem Turnier auch in ganz unterschiedlichen Saisonphasen sind und in ganz unterschiedlichen Konstitutionen dort aufschlagen. Ja. Ich habe eine Woche vorher mein letztes Challenger-Turnier in Portugal auf Asche gespielt. Ich glaube, der Marvin hatte, wir haben jetzt nicht genau drüber gesprochen, aber was ich gehört habe, war ja in absoluten Vorbereitungen, hat eigentlich noch gar keine Punkte gespielt, noch gar nicht viel aufgeschlagen. Also das ist natürlich nicht das Saison-Highlight. Das kann man schon so sagen, ohne das despektierlich zu meinen.
Für eure Gegner schon allerdings, ne?
Genau, und das ist ja auch das Faszinierende irgendwo. Ich habe halt das Gefühl, ich stelle mich da quasi den ganzen Herausforderern, die total frei aufspielen können. Und wenn sie mich schlagen bei dem Turnier, dann eigentlich schon sagen, okay, das war einer der besten Siege dieses Jahr. Und ich kann eigentlich jedes Match nur verlieren. Und das ist auch, finde ich, eine Art von Herausforderung, die man annehmen kann oder nicht. Und ich bin da relativ entspannt. Weil wenn jetzt zum Beispiel der Elmar Jupovic gegen mich im Halbfinale ein super Match spielt und an dem Tag besser war, dann gehe ich zum Netz und gratuliere ihm und sage herzlichen Glückwunsch. Fühlt sich dann für mich danach natürlich trotzdem enttäuschend an, weil, wie gesagt, ich möchte das Turnier genauso gewinnen wie er. Aber im Endeffekt muss man es dann doch auch einordnen können, dass es halt keine Grand Slam Quali ist beispielsweise, die jetzt für mich einfach einen sportlich höheren Stellenwert hat. Und genau deswegen, ich versuche das Beste zu geben und am Ende muss man das dann trotzdem einordnen können, was für einen Stellenwert diese deutsche Meisterschaft für einen persönlich hat.
Einordnung ist auch das richtige Stichwort. Schön, dass du es nochmal auch eingeordnet hast, gerade mit diesen unterschiedlichen Voraussetzungen. Das sind Fans und Berichterstatter, wie ich ja auch teilweise dann mal ein bisschen strenger und sehen nur die Fakten oder nur das Ergebnis. Apropos Ergebnis, der Vollständigkeit halber für die, die sich mit den deutschen Meisterschaften nicht beschäftigt haben. Bei den Damen hat die erst 17-jährige Hamburgerin Noma Noah Akugwe, ich habe noch nicht so viel mit ihr zu tun gehabt, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich werde bald noch in die Sprachschule gehen, dass das auch in Zukunft richtig ausgesprochen wird, weil von ihr können wir, glaube ich, viel erwarten in der Zukunft. Waren übrigens sechs junge Frauen aus dem Porsche Talent Team im Viertelfinale und zwei, die sich auch im Finale gegenübergestanden haben. Also ein gutes Zeichen sozusagen für die Next Gen bei den Damen. Und bei den Herren hat dein Halbfinalgegner, den du eben gerade genannt hast, verloren im Finale gegen Benjamin Hassan, der mittlerweile 25 ist, von dem man aber auch gehört hat, dass er die letzten Monate sehr fokussiert war, auch Gewicht verloren hat und das jetzt praktisch umgesetzt hat mit seinem größten Erfolg. Wo wir zur nächsten Frage kommen, ich habe hier auf meinem Zettel stehen Überraschungen, Fragezeichen. Du hast gesagt, du hast 80% der Gegner gar nicht gesehen, aber was du gesehen hast, hat dich jemand besonders überrascht? Jemand, wo du sagst, oh, der wird jetzt auch vielleicht international Anschluss finden, vielleicht Benjamin Hassan, vielleicht jemand, den ich gar nicht auf dem Schirm habe?
Überrascht. Das setzt eigentlich immer so voraus, dass man die Spieler nicht so gut kennt.
Stimmt, du kennst sie natürlich alle sehr gut.
Genau, und ich kenne sie eigentlich alle. Ja, genau. Also ich habe mitbekommen, dass der Benny sehr lange, länger trainiert hat, die Corona-Zeit ein bisschen anders genutzt hat, als ich beispielsweise, und keine Turniere gespielt hat, sondern trainiert hat. Den sehe ich definitiv ranglistentechnisch höher als, ich glaube, 350 oder was er jetzt steht. Also ich denke, in die ersten 200 kann er sehr sicher kommen. Und ja, ansonsten die ganzen Jungspunde, die da natürlich auch versuchen, ein kleines Ausrufezeichen vielleicht hier und da zu setzen, in Max Rehberg beispielsweise oder in Philipp Florig, die bei uns auch in der Tennisbase in Oberhaching trainieren. Da weiß ich natürlich, dass die viel Potenzial haben, mit denen trainiere ich oft. Und deswegen ist mir da jetzt, außer vielleicht dem Jakob Schneider, der wirklich ein richtig gutes Turnier dort gespielt hat und es bis ins Viertelfinale geschafft hat, einige gute Leute geschlagen hat, jetzt keiner aufgefallen, wo ich jetzt sage, oh, wo kommt der jetzt auf einmal her? Habe ich noch nie gesehen, sondern es sind eigentlich deutsche Meisterschaften, für mich die alten Bekannten, sage ich mal.
Sehr gut. An dieser Stelle baue ich mal direkt, weil es, glaube ich, thematisch ganz gut passt, die erste Patreon-Frage ein, die Lukas Kiene hatte. beziehungsweise ist seine zweite Frage, er hat gefragt, ob du richtige Freundschaften hast auf der Tour. Ich weite die Fragen jetzt mal aus, gerade vor dem Hintergrund, dass du gesagt hast, ihr kennt euch ja auch national alle sehr gut. Hast du echte Freundschaften unter den Spielern, die jetzt bei den deutschen Meisterschaften waren, oder unter den Spielern, die du regelmäßig auf den internationalen Turnieren siehst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, die Frage ist ja sehr schwierig zu beantworten, wenn ich jetzt mit ein, zwei Namen um die Ecke komme, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass ich irgendwie den einen über den anderen stelle oder so. Aber ich kann schon sagen, dass ich mit eigentlich allen deutschen Spielern sehr, sehr gut auskomme, wir da eine gute Gemeinschaft haben auf den Turnieren. Ich auch mit vielen verschiedenen Doppelpartnern in den letzten anderthalb, zwei Jahren unterwegs war und da auch immer sehr, sehr gute, eine gute Atmosphäre hatte. Und natürlich beschränkt sich das jetzt nicht nur auf die deutschen Spieler oder auf die deutschsprachigen, wenn man jetzt noch Österreich oder Schweiz dazu zählt. Aber es kommt natürlich auch immer auf den Typen drauf an und Ruben Bemmelmann zum Beispiel, mit dem ich sicherlich in 2019 mit die meisten Turniere zusammengespielt habe, zählt natürlich da zu einem sehr engen Kreis, aber wie gesagt, ich möchte jetzt hier eigentlich gar nicht so groß mit Namen um mich werfen. Ich komme eigentlich mit fast allen Spielern sehr, sehr gut aus und die wissen das eigentlich auch und es gibt da jetzt keinen, den ich in die eine oder andere Richtung hervorheben könnte. Ja.
Einverstanden. Lukas, ich hoffe, du bist trotzdem zufrieden mit der Antwort. Vielen Dank, dass du die beiden Fragen eingesendet hast. Die zweite kommt später. Wir weiten die Aktualität mal ein bisschen aus. Ich möchte noch kurz eine Rückblende machen zu den Anfängen dieses komplizierten Corona-Jahres. Ich habe gelesen, dass du zu dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel auf der ATP-Tour dann das Turnier von Indian Wells abgesagt worden ist, unter anderem mit Dustin Brown, 50 Kilometer von Johannesburg in Südafrika warst, bei einem kleineren Turnier und ihr praktisch beim Abendessen saßt. Du hattest sogar, glaube ich, am nächsten Tag gegen Dustin Brown gespielt und dann habt ihr die Players-Mail bekommen, dass das Turnier abgesagt ist. War es relativ kompliziert? Wir kennen ja da die ein oder andere Geschichte von den deutschen Jungs aus Kasachstan, dann nach Hause zu kommen, oder war das bei euch relativ stressfrei noch damals im März?
Ja, grundsätzlich war es halt eine sehr, sehr schnelle Entscheidung, die getroffen werden musste, weil sobald wir die Mail bekommen hatten, dass das Turnier abgesagt wird, kam eigentlich jeder 20 Minuten später dann zum Abendessen runter in die Lobby und jeder hatte eigentlich schon seinen Rückflug für den nächsten Tag gebucht. Das heißt, ohne miteinander gesprochen zu haben, kamen wir alle halb ungläubig in die Lobby und so, ja, okay, Turnier ist vorbei, 6 Wochen keine Tour und ja, Rückflug haben wir alle schon. Und es war dann so, dass Dustin und ich einen Flug mit einer deutschen Airline direkt nach Frankfurt hatten von Johannesburg und einige andere Spieler, die auch nach Deutschland mussten, hatten mit einer türkischen Airline über Istanbul den Flug und die Abflugzeiten waren nur 30 Minuten versetzt voneinander. Und der türkische Flug, der sollte vor uns starten und wir haben dann am Gate von den anderen die Nachricht bekommen, dass sie nicht boarden dürfen, weil die Türkei wohl die Durchreise nach Europa schon gestrichen hat. Und dann haben Dustin und ich uns nur angeschaut und halb gebetet, dass wir irgendwie auf diese Maschine kommen und haben uns dann eigentlich im Flieger so über den Gang die Faust gegeben, als wir abgehoben sind, weil wir dachten, okay, es ist letzte Eisenbahn, wir müssen versuchen, irgendwie abzuheben, weil sobald wir abheben, holen sie uns nicht mehr zurück. Und in Deutschland lassen sie uns mit deutschen Pässen landen und einreisen, weil damals war die Situation auch, wir sind jetzt gerade kurz vorm zweiten Lockdown, eine ganz andere, was die Unwissenheit in Bezug auf diese Pandemie angeht. Und keiner wusste so richtig, wie heftig die Auswirkungen sein werden. Und damals hatten wir wirklich Angst oder ein bisschen Respekt davor, dass die Grenzen dicht sind oder was auch immer. Wir wollten einfach nur nach Deutschland rein und dann wussten wir, okay, wir sind safe. Und bei den anderen war das noch ein stundenlanges Gezeter beim Boarding. Und die durften dann schlussendlich nicht auf die Maschine, haben es dann aber geregelt bekommen, dann die nächste zu nehmen, waren dann, weiß ich nicht, 15 Stunden länger unterwegs, aber sind dann irgendwie mit Hängen und Würgen dann doch noch nach Deutschland gekommen. Wir waren da schon lange zu Hause. Genau, aber wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, sind wir jetzt vor dem zweiten Lockdown relativ entspannt, weil der beginnt so ungefähr morgen und so viel verändert sich eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Also jetzt gerade.
Definitiv. Ja, definitiv. Das ist auch, wie du schon gesagt hast, ganz anderer Erfahrungswert. Gut, dass das damals bei euch gut gegangen ist. Es gab ja da teilweise die wildesten Geschichten, je nach Land und Aufenthaltsort und Destination, sage ich jetzt mal. Muss ja auch nicht jeder im kompletten Chaos landen. Das wollte ich nur noch mal mit dir rekapitulieren. Jetzt, was sind jetzt die größten Sorgen? Okay, ich habe heute keinen Friseurtermin mehr bekommen. So war es bei mir, aber schnell was beiseite. Trotzdem ist es nicht schön und wir hoffen natürlich, dass das bald wieder einigermaßen normal wird. Apropos normal, machen wir erst die Saisonplanung oder erst, ja komm, wir machen gerade mal, weil es gerade passt, die Saisonplanung. Ich beschäftige mich als Journalist gerade viel damit, wann die Australian Open stattfinden, was davor stattfindet. Alle Infos findet ihr auch immer regelmäßig in der Insta-Story vom Advantage Podcast. Der Turnierkalender, wir nehmen heute Dienstagabend auf, der kommt am Mittwoch bei der ATP raus. Ist aber schon ein bisschen was geleakt worden, dass unter anderem der ATP Cup in der Woche vor den Australian Open nach der Quarantäne stattfindet und zwei ATP-Turniere und schon im Januar, bevor man nach Australien reisen kann, soll in Delray Beach und in den Emiraten jeweils ein Turnier stattfinden. Das soweit für die oberste Schiene auf der ATP-Tour. Ich würde dich gerne mal fragen, ob du Stand heute Mitte Dezember schon weißt, wie du deine Saisonplanung angehen wirst, weil bist du eigentlich von der Nummer her quali-berechtigt für die Australian Open? Das weiß ich gerade gar nicht offiziell, Daniel.
Ja, 245, wie du ja anfangs gesagt hast, das hätte in den letzten Jahren immer gereicht, aber wahrscheinlich auch nur vor Ort. Das heißt, ich muss hinfliegen zur Quali und versuchen, dann vor Ort ready zu sein, dass wenn kurz vor Deadline, ein, zwei Tage vorher, sich noch was tut auf der Liste, irgendwer absagt, meistens kommt man mit der Ranking-Position dann erst rein und nicht schon bei der ersten Meldung.
Ja, also bei den Damen ist es schon klar, dass die Quali in Dubai stattfinden soll. Bei den Herren ist das eine Option. Was ich so höre, könnte es auch sein, dass in Amerika die Quali stattfindet. Aber das nur mal so, jetzt schon mal ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ich hatte nämlich vorhin auf Twitter gesehen, dass eins der französischen Challenger-Turniere, ich weiß gar nicht, ob du da schon im Bilde bist, also für die Tennisspieler, die in Europa bleiben wollen praktisch oder nicht die Quali spielen können oder wollen, drei aufeinanderfolgende Challenger-Turniere in Quimper, Orléans und Cherbourg stattfinden sollen. 25. Januar bis 31. 1. Februar bis 7. und 8. Februar bis 14. Wusstest du das schon und ist das eine Option für dich?
Ja, du hast jetzt eigentlich schon relativ viele Punkte angesprochen. Twitter ist so eine Sache. Gab heute einen ATP-Call um 15 Uhr oder so. Den habe ich ja nicht wahrgenommen, weil ich meine Trainingseinheit dafür nicht opfern wollte. Und ich habe eben immer das Gefühl, dass ein, zwei Tage vorher die guten Journalisten oder halt ja auch über Twitter, dass da immer schon mehr Informationen da sind, als wir Spieler haben. Und dann kommt es halt zu Situationen, dass ich mit meinem Trainer Lars Übel morgens im Gym bin und ich ihn frage, ja, nächstes Jahr, bla bla bla. Und er so, ja, aber Turnierkalender steht schon. Und ich so, ja, wie steht schon? Ich habe keine Mail, keine WhatsApp, nichts. So, woher hast du das? Ich meine, manchmal ruft er auch, keine Ahnung, Severin Lüthi oder irgendein Coach von Federer oder was auch immer wen an. Aber er sagt, ja, nee, war ich bei Twitter gelesen. Ich sage, mein, was ist das schon wieder? Ja, und das ist halt genau diese Sache, die wir Spieler an der ATP halt ab und zu kritisieren, dass wenn uns Informationen zugespielt werden, immer draufsteht, ist es strictly confidential. Also auf keinen Fall weitersagen, aber wir bekommen die Informationen meistens durch die Presse. Ja, und wir Weil selbst wenn es nur 12 Stunden vorher an wen anders geht, fühlt man sich als Spieler irgendwie immer ein bisschen benachteiligt, wenn man die Sachen so spät bekommt. Es tut eigentlich nichts zur Sache, aber trotzdem fühlt es sich komisch an, wenn man es nicht versteht, warum es schon öffentlich ist oder irgendwer auf Twitter das weiß, aber wir Spieler nicht. Und deine Eingangsfrage war ja, ob ich weiß, wo ich das nächste Jahr starte. Ich habe tatsächlich erst eine halbe Idee. Ich habe meine Flüge nach Dubai schon gebucht, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, okay, 9. bis 13. Januar findet die Australian Open Quali in Dubai statt. Das ist das, was ich ja zu 80-90% gehört habe. Habe aber von dem einen oder anderen Tourmanager, der für Spielerservice und Rückfragen zuständig ist, gehört, ja, besser noch nicht buchen, ist noch nicht 100%ig safe. Aber bei so einer Aussage weiß man eigentlich fast schon immer, ja, es ist eigentlich alles schon safe, nur die wollen es jetzt erst in 2 Tagen veröffentlichen oder so. Also oft, wenn so Informationen schon geleakt werden und man nachfragt, sagen die, ja, wissen wir nicht. Und dann die Erfahrung war, 2, 3 Tage später wird es genauso confirmed. Und man denkt sich, mein Gott, warum sagst du es mir nicht direkt, so ungefähr. Fakt ist, ich habe jetzt meine Flüge nach Dubai, weil ich dachte, lieber früh einen günstigeren Flug haben, als dann, wenn auf einmal alle buchen wollen, wenn es dann zu 100% safe ist, Flüge wieder extrem teuer werden, weil eigentlich war ja Quali-Start oder Einreise Australien für 15. Dezember geplant und ja, die Flugpreise, die wir Spieler da nachgeschaut hatten, die gingen, ich sag jetzt mal, im Schnitt bis zu 4.000 Euro in der Economy und Business 10.000, also eigentlich das 3- bis 4-fache, was man sonst gezahlt hat. Genau, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich Australian Open Quali spiele. Aber wenn du sagst, Amerika könnte es auch sein, dann würde ich dahin fliegen, ja.
Ja, du hast jetzt schon sehr viel gesagt. Also ich finde es erstmal mega interessant, auch da deine Sicht zu sehen. Und ich verstehe auch alles, was du praktisch daran kritisierst. Vielleicht mal vorneweg für euch Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das hört, ist sehr wahrscheinlich, also am Mittwoch kommt der offizielle ATP-Kalender raus für das erste Quartal, wenn es da jetzt nicht irgendwelche Katastrophen gibt. Deswegen, wir reden jetzt praktisch noch über Möglichkeiten. Wenn ihr das hört, könnt ihr schon überprüfen, ob der Yannick gut informiert war, ob der Daniel gute Quellen hat, etc. Und vielleicht mal zu dem ersten Teil, was du gesagt hast, so wie das immer ist mit Leaken und auf Twitter und mit guten Journalisten und schlechten Journalisten. Es ist ein zweischneidiges Schwert, weil zum Beispiel ich bin ja auch noch relativ jung als Journalist, erst 4, 5 Jahre im Geschäft drin, mittlerweile natürlich auch einige professionelle Kontakte zu Spielern wie dir und anderen Spielern einfach, wo man gute Kontakte hat und auch zu Verbandsleuten natürlich Kontakte hat. Wobei ich ganz klar sagen muss, ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel die Journalisten sehe, die jetzt in dem Fall die Turniere schon geleakt haben etc., die spanische Zeitung Marca zum Beispiel ist da immer relativ weit vorne dabei. Oft ist dann auch so, dass diese Mails, die ihr bekommt, dass dann auch halt Spieler das mal weiter erzählen an Journalisten, die sie vertrauen. Manchmal sind es vielleicht auch Verbandsobere. So ganz ist das nicht immer zu sehen. Ist natürlich auch, für uns ist sowas dann natürlich als Journalisten so ein bisschen wie Weltranglistenpunkte sammeln, ne? So, weil die Leute dann natürlich sehen, okay, bei dem kriege ich die Infos zuerst und so, ne? Ist krass, ne? Ich kann es auch aus deiner Sicht komplett verstehen.
Als Journalist, also wenn du jetzt eine Info bekommst, die noch keiner veröffentlicht hat oder in der deutschen Sprache noch keiner veröffentlichen konnte, dann musst du das raushauen, direkt. Also da sehe ich jetzt den Fehler auch 0,0 bei den Journalisten, weil es ist deren Job und die profitieren davon, wenn die Infos schnell rausgeben. Und wenn die Spieler es rausgeben, ist es natürlich ein Fehler der Spieler und sage ich mal, eine Code-Violation gegenüber der ATP finde ich genauso schlecht, wie wenn jemand von der ATP oder von einem Funktionär mit einem Journalisten spricht. Also es geht mir eigentlich nur darum, was ich kritisiere, wenn die ATP, bevor sie mit den Spielern spricht, zu einem Journalisten geht. Aber andersrum, dass jetzt quasi die ATP erst mit den Spielern spricht und der Spieler dann unerlaubt mit einem Journalisten, habe ich jetzt noch nicht so oft mitbekommen. Wird es sicherlich geben, aber finde ich genauso schlecht. Ja,
also, ich glaube, Daniel, das ist in beide Richtungen offen. Also wie die Prozentzahlen genau sind, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es eher prozentual höher ist in der Richtung von den Verbandsoberen, sage ich jetzt mal, oder von den involvierten Leuten Richtung Journalisten, wobei die ja auch keine Interessen haben. Wobei, das ist natürlich zum Beispiel mal aufs Fußball überzogen, ohne dass wir jetzt zu lange bei dem Thema bleiben, aber es ist schon ultra interessant. Im Fußball ist zum Beispiel auch so, dass gewisse Spieler, das ist natürlich nochmal ein bisschen krasser, weil auch mehr drüber berichtet wird, aber gewisse Spielerberater oder Spieler dann mal Sachen an bestimmte Journalisten durchstecken und dann aber im Gegenzug auch erwarten, dass sie dann besser bewertet werden bei Fußballnoten oder dass keine schlechten Texte über sie erscheinen, damit der Marktwert steigert, damit sie dann einen besseren Vertrag bekommen etc. Ne? Also das ist manchmal schon so dreist. Von sowas habe ich jetzt im Tennis noch nicht gehört. Das liegt ja auch daran, vielleicht mal auf den deutschen Markt bezogen, ist ja auch nicht so, dass jeden Tag 10 gute Tennistexte und 20 Podcasts und 30 YouTube-Channels und TV-Berichterstattung über Tennis erscheinen. Ist ja doch noch relativ überschaubar. Und die Leute eher dankbar sind, wenn man darüber berichtet. Und dann kann ich nur aus meiner Sicht sagen, dass es immer auch eine Vertrauenssache ist, ne? So, also, keine Ahnung, wir kennen uns jetzt 3-4 Jahre, haben auch nicht so krass viel Kontakt. Die meisten Spieler kennen mich 3-4 Jahre. Und das muss schon alles ausgewogen sein und auch so, dass abgesichert ist, dass nichts passiert. Aber es ist in beide Richtungen auf jeden Fall kompliziert und ja, gut, manchmal für beide Seiten, manchmal nur für eine Seite. Aber ja, jetzt ist es so, dass es wohl so aussehen soll, um mal zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Und ich wünsche dir natürlich, dass du die Australian Open Quali spielen kannst. Ich gehe auch davon aus, dass es Dubai wird. Es wackelte wohl noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob die das dann vielleicht, ob die überlegt haben, das in Amerika zu machen. Aber wie gesagt, das ist jetzt zu sehr Kaffeesatzleserei. Das Thema an sich ist aber sehr interessant. Um das abzuschließen, ist natürlich wahrscheinlich eins deiner größten Ziele, dich mal durch die Quali zu boxen, um dieses Hauptfeld-Flair bei Slams zu schaffen. Wenn du Quali spielen darfst und es nicht schafft, legst du dann eher wieder einen Trainingsblock ein oder guckst du dann, dass du da in die französischen Gefilde fahren könntest, um weiter Matchpraxis zu sammeln? Ist ja wahrscheinlich auch eine finanzielle Sache, wenn du auch die Flugkosten und so schon zu Recht erwähnt hast.
Ja, genau. Also wenn ich jetzt mich nicht qualifizieren sollte, wieder erwarten, dann würde ich natürlich die Challenger spielen, die in Frankreich, die Serie, die kenne ich schon. Ja, finanziell, also das Thema hat jetzt da jetzt relativ wenig mit zu tun, weil das ist jetzt sehr einfach zu erreichen. Genau, aber langfristig natürlich.
Ja, ich meinte auch eher von den Gesamtkostenanzahlen, ne? Also man fliegt da nach Australien, hatte da Offseason, muss seinen Trainer bezahlen, so hatte ich das gemeint, weil ja auch die Einnahmenanzahl dieses Jahr nicht so war wie sonst außerhalb von Corona. So hatte ich es gemeint ursprünglich.
Mhm. Ja, wir sind jetzt in einer Zeit, sage ich mal, wo wir in einer glücklichen Position sind, dass selbst die Quali-Preisgelder für erste Runde schon enorm helfen, weswegen es natürlich auch wichtig ist, sage ich mal, sich so einen Platz unterhalb von 230 in der Weltrangliste zu erspielen, wo man eigentlich dann direkt sicher bei den Grand Slam Qualis dabei ist, wo man 4 Jahreshöhepunkte hat, mit denen man relativ sicher planen kann, wenn man nicht verletzt ist. Das ist jetzt erstmal das kurzfristige Ziel und du hast es angesprochen, langfristig ist es natürlich ein Traum und ein Ziel, in den Hauptfeldern dabei zu sein, sprich da entweder durch die Quali sich zu qualifizieren oder ja, Richtung erste 100 zu gehen in der Weltrangliste, um dann halt einfach ja das richtige Turnier, sage ich jetzt mal, mitzuspielen. Ja.
Definitiv. Du hast in einem langen Spox-Interview mit meinem ehemaligen Chef Flo Regelmann, Grüße an dieser Stelle, ich weiß, dass er auch den Podcast regelmäßig hört, ist auch ein Patreon von mir, großer Gott, vielen Dank dafür, hast du auch das Thema Finanzen angesprochen, beziehungsweise wurdest zu dem Thema gefragt und hast gesagt, es ist für einen Spieler deiner Ranking-Position rund um 250 eigentlich eine Nullkostenschiene ist, also Einnahmen und Ausgaben praktisch ausgewogen sind und dass du es trotzdem aber gerne machst, weil es dein Traumjob ist. Wurde dieses Nullkostenspiel dieses Jahr zu einem Minusspiel aufgrund der Covid-Situation?
Also eigentlich nicht, weil es ja mehrere Hilfen gab von den großen Grand-Slam-Turnieren. Dadurch, dass die Quali hier und da ausgefallen ist, wurden Kompensationszahlungen geleistet für genau die Spieler in meinem Ranking-Bereich, denen dann ja die Chance verwehrt worden ist, dort mitzuspielen. Zusätzlich hat der DTB halt diese Tannenhof-Series organisiert, ein nationales Preisgeldturnier mit mehreren Standorten, wo auch sehr, sehr viele gute deutsche Spieler mitgespielt haben, die Chance genutzt hatten, Wettkampfpraxis zu sammeln und natürlich, wenn sie gut spielen, sich auch in Regionen des doch lukrativen Preisgelds zu spielen. Und da bin ich auch bis ins Halbfinale gekommen und all solche Sachen, die summieren sich dann über ein Jahr, helfen. Und am Ende von 2020 kann ich eigentlich sagen, dass es nicht schlechter war als das Jahr davor. Ich habe aber auch ein bisschen was dafür getan, habe hier und da noch Ligaspiele im Ausland gespielt, in der Schweiz und in Dänemark, als es noch keine Turniere gab, international, und ein, zwei nationale Preisgeldturniere, jetzt die Deutsche Meisterschaft und all solche Sachen. Und deswegen würde ich auf 2020, was das angeht, überhaupt nicht negativ schauen.
Sehr gut. Und wie immer von dir auch eine sehr positive Einstellung. Es passt jetzt gerade die zweite Frage von unserem Patreon Yannick Born, den du vielleicht über ein paar Ecken oder den Namen auch schon mal gehört hast. Ich weiß nicht, ob du ihn persönlich kennst. Spielt, wie gesagt, Bundesliga, hat gerade die schwedische Mannschaftsmeisterschaft gestellt und seine gewonnen. Und seine zweite Frage zielt so ein bisschen auf die Sachen, die du außerhalb des Tennissports nebenher machst, bezogen auch auf die Corona-Zeit. Wir hören mal rein, was er gesagt hat.
Ja, und weil ich ja weiß, dass er sich neben dem Tennis mit ein paar anderen Sachen auch noch beschäftigt, wie er denn sich wie er die Zeit als Tennisprofi, weil man ja zwischendurch auch mal viel Zeit hat, zwischen den ganzen Matches und Trainieren, wie er die Zeit nutzt, wie er vor allem jetzt die Corona-Zeit genutzt hat, wo wenig Turniere waren im ersten Lockdown, wie er das für sich persönlich nutzt und für sein restliches Leben vielleicht etwas aufbaut.
Genau, das war Patreon Yannick Born mit seiner zweiten Frage. Er zielt natürlich mit der Frage sozusagen auf dein Studium, was du nebenher machst, ein Fernstudium, ich glaube Finanzmanagement, und die Online-Seminare, die du für Amateurspieler angeboten hast, gegen ein Honorar.
Ja, also erstmal, Yannick kenne ich, glaube ich, schon seitdem wir 10 sind. Unsere Elternhäuser sind unweit voneinander entfernt, vielleicht 30 Minuten, und wir haben uns bei einem nationalen Turnier in diesem Sommer irgendwann in der Umkleide mal ein paar Minuten unterhalten. Und schön. Natürlich, ich kenn ihn sehr, sehr gut, schon über Jahre hinweg. Und wie ich die Zeit genutzt habe, ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr produktiv und effizient denkender Mensch. Und dadurch, dass ich jetzt mehr Zeit hatte, vor allen Dingen im ersten Lockdown, wo ich 10-12 Wochen gar keinen Schläger in der Hand hatte und nur zu Hause sitzen durfte und draußen mal ein bisschen spazieren und laufen gehen konnte, habe ich natürlich sehr, sehr viel für mein Studium gemacht. Ich habe versucht, da ein bisschen vorzuarbeiten, ein bisschen Zeitdruck rauszunehmen, weil das Ziel ist, das Ganze in 4 Jahren zu beenden. 2 Jahre habe ich jetzt durch, und wenn ich jetzt schon ein bisschen mehr schaffe, dachte ich, dann habe ich vielleicht, wenn die Turniere wieder losgehen, ein bisschen mehr Puffer.
Sehr vorbildlich, Daniel.
Ja, zudem, danke. Zudem habe ich natürlich überlegt, wie ich auch mein Wissen vielleicht in dieser Zeit weitergeben kann, und habe halt auf Facebook eigentlich mit einem Aufruf dafür geworben, hey, ich kann eigentlich mal, wenn ihr einen Trainingsplan braucht oder mal einen Tipp zu einer Technik, gegen ein kleines Handgeld gebe ich euch dazu mal Feedback und gebe einfach mal mein Wissen weiter, weil wann kommt man schon mal an jemanden, der seit 15 Jahren in professionellen Kaderstrukturen ist, etc. pp., den man einfach mal fragen kann, hey, was sagst du da und dazu? Und dann habe ich tatsächlich wirklich einige Anfragen bekommen, teilweise jetzt auch noch Leute, mit denen ich immer noch zusammenarbeite und denen Hilfestellungen gebe, habe mir teilweise dann Videos von Vorhänden, von Aufschlägen angeschaut und dazu halt Feedback gegeben. Dann danach ja so einen Zoom-Call gehabt, wo ich dann quasi meine Notizen vorgeschlagen habe, wie die das verbessern können. Saßen teilweise Spieler und Trainer da. Oder wenn es dann mal um eine mentale Frage ging, wie es halt im Profi-Tennis ist. All solche Sachen, weil ja, ich hatte einfach so viel Zeit und ich hatte halt Lust, den Leuten, die mir halt vielleicht auch bei den sozialen Netzwerken folgen, da einfach mal einen Input zu geben, den es vielleicht noch nicht gab. Und das ist super aufgenommen worden. Wie gesagt, ich habe immer noch Leute, mit denen ich zusammenarbeite, für die ich regelmäßig was mache. Und genau, zudem war es natürlich in der Zeit, wo es keine Preisgelder, keine Turniere, keine Ligaspiele gab, einfach auch noch ein bisschen finanzielle Unterstützung. Und wenn man halt eine, ich sag jetzt mal, Dienstleistung anzubieten hat, die einen Marktabnehmer findet, finde ich das absolut legitim, die anzubieten, weil es zwingt ja, also ich zwinge ja niemanden dazu, das zu machen. Genau, und ja, dann hat der Janik noch gesagt, ob ich für später was gemacht habe. Ich habe vor 3 Jahren oder so mal angefangen, mich mit dem Thema Selbstständigkeit, Altersvorsorge mal ein bisschen mehr zu befassen. Total langweiliges Thema, aber es hilft halt ungemein, wenn man schon mit Anfang 20 da mal sich ein paar Gedanken gemacht hat. Und habe dann in der Corona-Zeit auch 2 kleine Eigentumswohnungen gekauft für später, die ein bisschen für meinen Ruhestand sorgen sollen, beziehungsweise mich da ein bisschen absichern. Und da gab es natürlich organisativ auch ziemlich viel zu machen mit Besichtigungen und so. Das kannst du ja während der Turniersaison nie machen. Und deswegen war es mein Ziel, nach der Corona-Zeit eigentlich in 1-2 Themen abseits des Tennis, seien es jetzt beispielsweise Immobilien oder ein paar andere Bücher, die ich gelesen habe, mich da wirklich einzuarbeiten, da einen Schritt nach vorne zu machen und dann zu sagen, okay, ich habe in diesen paar Monaten echt was geschafft und nicht am Ende von diesem Jahr, von 2020, zu sagen, was ist eigentlich diese 6 Monate gewesen, da lag ich eigentlich nur rum. Also das war jetzt nicht mein Anspruch, deswegen habe ich da echt mich hingesetzt, Sachen organisiert und bin im Endeffekt, so wie es ja gelaufen ist, super zufrieden. Ja.
Richtig cool. Nochmal auf die Online-Seminare eingehend. Was waren denn da für Leistungsklassen dabei? Also war das wirklich krasser Amateursport oder waren da auch gehobenere Spieler dabei oder war das bunt gemischt?
Ich sag mal, das war vom jugendlichen Bezirkskader über LK5 bis 10 bis hin zu deutscher Spitzenbereich in höheren Altersklassen. Ich sage jetzt mal 30 plus war da alles dabei.
Okay. Und wie hat dir die Perspektive des Trainers gefallen?
Eigentlich gut. Macht mir schon Spaß, als Trainer zu fungieren. Ob ich es mir später dauerhaft vorstellen könnte, weiß ich nicht. Stand jetzt, und ich hoffe, du nagelst mich dann in 10 Jahren nicht drauf fest, könnte ich es mir nicht vorstellen, 20, 30 Wochen oder mehr im Jahr zu reisen, weil den Lifestyle habe ich jetzt, den finde ich unglaublich. Aber ich freue mich halt, wenn die Karriere vorbei ist und ich zu Hause bin, bei der Familie, im besten Fall. Aber so eine Tätigkeit quasi als Stützpunkttrainer, wo man viel da ist vor Ort und gelegentlich reist, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber Plan A ist es derzeit nicht. Nee.
Daniel, du weißt doch, wie ich bin. Morgen im Boulevard, Überschrift. Daniel Masur, Doppelpunkt. Kein Bock auf Trainer oder so.
Ich weiß, Eiskalt. Dass du das immer andeutest, aber das machst du nicht.
cool. Und das Thema Finanzmanagement, Finanzen, Aktien und so, habe ich gehört, lag dir schon immer, oder beziehungsweise du hast dich schon länger damit auseinandergesetzt vor dem Studium.
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also die ersten Preisgelder, sage ich mal, die auch in der Zeit, wo ich mit Flo von Spox das Interview gemacht habe, gingen für extrem teure Klamotten und all solche Sachen drauf. Also so ein bisschen der, sag jetzt mal, Fußballer-Lifestyle. Und es bereue ich nicht, weil es war auch eine Erfahrung. Ich würde es jetzt im Nachhinein nie wieder so machen, aber irgendwann kam dann auch so ein bisschen der Switch und man beschäftigt dann sich dann vielleicht auch mit werthaltigeren Sachen. Und ja, Finanzmanagement ist es dann eigentlich geworden, weil du als Tennisspieler natürlich mit deinen ganzen Einnahmen, Ausgaben, die du alle selbst verwaltest, budgetierst etc., halt sehr eng damit wie ein kleines Unternehmen verbunden bist. Und dann macht es einfach Sinn, sich damit einfach ein bisschen auseinanderzusetzen. Und dann dachte ich, ach, dann mache ich halt das Studium, weil dann lerne ich halt auch für die aktuelle Praxis ein bisschen was und bin dann einfach so ein bisschen intensiver zu dem Thema gekommen, ja.
Cool. Wir schließen an dem Punkt ein bisschen die aktuelle und persönliche Schiene ab. Du hast ja eben schon bei Yannicks erster Frage schon klar gemacht, dass ihr aus derselben Ecke kommt und euch kennt. Ich hatte die zweite Frage vorgezogen. Wir beschäftigen uns jetzt ein bisschen mit deinen Karriereanfängen und dazu passt Yannicks erste Frage, die wir uns jetzt nochmal anhören.
Hi Yannick, erstmal danke, dass ich die Fragen stellen darf. Ich freue mich schon, den Podcast zu hören. Auch deine letzte Folge war wieder sehr gut. So, jetzt meine Fragen. Und zwar, den Daniel kenne ich ja schon, seit wir, ich glaube, 9 sind. Er ist ja auch in Niedersachsen aufgewachsen, an der Grenze zu Westfalen, Nordrhein-Westfalen. Und ja, da haben wir, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sogar im Talentcup U11 miteinander gespielt. Aber er ist dann relativ schnell, ich glaube mit 12 oder 13, in den WTV gewechselt, anstatt, also vom NTV in den WTV. Und ja, was ihn da so bewegt hat, warum er das gemacht hat, wie ihn das weitergebracht hat, sozusagen.
Genau, das war die erste Frage von Yannick Born. Vielen Dank an dieser Stelle.
Ja, erstmal Wahnsinn, dass wir beide am Anfang genau das Gleiche sagen, ja, dass wir uns so lange kennen und dass wir nicht so weit auseinander wohnen. Also wir haben uns nicht abgesprochen, ich hatte keine Ahnung, dass er hier auftaucht. Und die weitergehende Frage kann ich eigentlich damit beantworten, dass eigentlich Yannick zu stark war. damals in Niedersachsen war es halt so, wir hatten viele gute Spieler, damals er und Vincent Jan Schmüller, die beiden waren halt einfach vor mir in der Rangliste von der Spielstärke und auch von der Aufmerksamkeit der Coaches her. Und ich war dann halt immer so die Nummer 3 im Bezirk damals, also das ist jetzt ja noch deutlich entfernt von der deutschen Spitze in dem Alter und habe einfach nicht so die Aufmerksamkeit und Wertschätzung bekommen, nicht die mir damals zugestanden hätte, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber es gab halt noch einen Nachbarverband, wo ein Freund von mir trainiert hat, der Westfälische Tennisverband mit sehr guten Trainern. Und mit einer nicht so starken Konkurrenz. Und dann bin ich einfach mal ganz gepflegt im Konkurrenzkampf aus dem Weg gegangen und dachte mir, ich wechsle einfach mal nach Westfalen, wo es vielleicht nicht so stark ist. Damals gab es halt so Quotenplätze, meine ich, für die deutschen Meisterschaften der Jugendlichen. Da hatte jeder Verband, da durften die ersten 2 hinschicken. Ganz egal, ob die Nummer 5 aus Niedersachsen stärker ist als die Nummer 1 aus Sachsen beispielsweise, hat jeder Verband Plätze. Und da wusste ich eigentlich, okay, da bin ich immer dabei, dafür bin ich gut genug. Und das war halt ein Grund. Und der andere war halt, dass die Trainer da auch von den Erzählungen meines Freundes her einfach eine sehr, sehr gute Reputation hatten. Und dann habe ich da mal ein Probetraining gemacht und war total angetan. Vom Fahrtweg her war es auch ein bisschen leichter, weil ich da bei meinem Freund mitfahren konnte und meine Eltern mich nicht jeden Tag 45 Minuten zum Training hinbringen mussten und wieder abholen mussten. Also da kamen halt so 2, 3 Dinge zusammen. Jetzt in der Nachbetrachtung würde ich sagen, halt, dass dieser Konkurrenzkampf und die Aufmerksamkeit das Hauptargument waren, um sich das Ganze mal anzuschauen in Westfalen. Und da habe ich natürlich dann im Nachhinein einfach sehr, sehr viel Glück gehabt, weil ich da dann zu einem Trainer gekommen bin, der mich dann 12 Jahre lang begleitet hat.
Klingt gut. Ja, das war, wie gesagt, die Patreon-Fragen von Yannick Born. Die zweite von Lukas Kina kommt später noch. Wenn ihr auch eigene Fragen in diesem Podcast stellen wollt, wie gesagt, ab 5 Euro im Monat bekommt ihr jede Folge als Patreon zuerst und in voller Länge im 7-Euro- und im 10-Euro-Paket. Gibt es praktisch die Möglichkeit, dann auch eigene Fragen an die Tennisprofis zu stellen. Du hast deine Eltern angesprochen, eben gerade in der Antwort auch, beides ja auch Tennistrainer, wenn ich richtig informiert bin. Du sagst, du bist im Konkurrenzkampf auf den Weg gegangen, das heißt, du warst kein krasser Überflieger. Ab wann war dir denn persönlich klar, dass du Tennisprofi werden möchtest?
Ich würde sagen, mit 14, weil ich zu dem Zeitpunkt von zu Hause weggezogen bin, nach Kamen in der Nähe von Dortmund, auf dem Sportinternat. Da wurde das Jugendgästehaus, so hieß das damals, neu gebaut und ich hatte halt die Möglichkeit, dort ein Zimmer zu bekommen und dort zur Schule zu gehen und zu trainieren. Und ich habe damals eigentlich gesagt, okay, wenn ich den Schritt mache und wirklich von zu Hause wegziehe, die Schule wechsle, jeden Tag Tennis trainiere, dann ist es halt mehr als ein Freizeitsport. Und ich möchte auf jeden Fall versuchen, meine Chance zu nutzen oder eine Chance zu kreieren, das Ganze professionell zu machen. Weil damals war ich dann schon unter den ersten 10 in meinem Alter in Deutschland vielleicht, was erstmal eine solide Ausgangsbasis ist. Und genau, mit so einem großen Schritt, finde ich, sollte man einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag legen. Und das halt nicht nur nebenbei machen, weil dafür ist der Aufwand zu groß. Und ja, für 0815 und ein bisschen Tennistraining, das hätte ich auch zu Hause machen können.
Klar, verstehe ich. Du hast unter anderem schon im Doppel-Davis Cup gespielt, 2016 für Deutschland, den damit einen Traum erfüllt. Du hast 2018 am Roten Baum dein erstes Hauptfeld auf ATP-Ebene gewonnen gegen Maxim Matera. 2019 war es ein bisschen komplizierter bei dir, zumindest von den Ergebnissen her nicht so erfolgreich. Nachdem du die Punkte aus Hamburg verloren hast, dann aber wieder richtig gut gespielt, auch ein Future-Turnier direkt gewonnen, dann warst du eigentlich richtig gut drauf und dann kam plötzlich Corona. Jetzt habe ich das mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen sehr zugespitzt, aber kurz zusammengefasst. Wo stehst du momentan in deiner Karriere, Daniel?
Ich will nicht sagen, so ein bisschen am Scheideweg. Das hört sich zu negativ an, aber das Positive ist erstmal, dass ich ja seit 2-3 Jahren um die 250 in der Welt stehe. Einmal Anfang 2017 knapp an den Top 200 vorbeigeschrammt bin.
Genau.
Dann auch ein bisschen zurückgefallen bin, habe mich dann relativ schnell von 320, 350 wieder halt Richtung 250 gespielt habe. Und ja, das ist natürlich ein Qualitätsmerkmal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite frage ich mich dann halt auch natürlich, warum bleibt jetzt nur in Anführungsstrichen dabei, weil man möchte immer mehr, egal wie weit man es halt schon geschafft hat. Das wird sich auch in höheren Ranglistenbereichen nicht ändern. Und ja, deswegen habe ich jetzt aktuell auch beispielsweise wieder den Schritt getan und bin trainingstechnisch wieder im Lars Übel in der Tennisbase ansässig, um genau diesen Schritt mit der Hilfe von den Coaches dort und den Trainingspartnern dort zu schaffen, um einfach nochmal mich in ein paar Bereichen 10% vielleicht, was ja im Leistungssport natürlich schon sehr, sehr viel ist, zu verbessern. Um dann mal den Schritt in die ersten 200 und vielleicht dann auch mal Richtung 150 und noch weiter in den nächsten 2, 3, 4 Jahren zu machen. Genau, also ich denke, grundsätzlich bin ich in einer guten Phase, aber es ist natürlich ein gewisses Plateau, wenn man halt die Ranglistenentwicklung sich anschaut. Aber ja, von dem aus kann es ja auch noch weiter nach oben gehen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt von 100 auf 1000 abgestürzt bin und gar nicht mehr weiß, wie ich da oben hinkomme, sondern ich bin sehr nah an meinem Career High, sage ich jetzt mal. Es sind nur 40 Plätze. Und wenn ich das knacke, warum sollte es dann nicht weiter nach oben gehen? Ja.
Um das mal ein bisschen zu präzisieren, du hast in diesem angesprochenen Spox-Interview 2019 angesprochen, auf wie weit du von der erweiterten Weltspitze entfernt bist, damals geantwortet. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich habe natürlich Erwartung und Hoffnung. Ich sehe, dass die Leute, die 150 Plätze vor mir stehen, kein Level spielen, das ich niemals erreichen kann. Das hast du damals gesagt, jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her. ist es möglich, schnell nach oben zu schießen, das wäre top. Aber wenn es bei mir länger dauert, ist das eben mein Weg und auch vollkommen in Ordnung. Ich sehe für mich noch die Perspektive, deshalb habe ich auch keinen Grund, an etwas anderes zu denken. Die letzte Patreon-Frage ist ein bisschen überspitzt formuliert. Lukas möchte wissen, ob es in deiner Laufbahn in diesen Ranking-Positionen auch schon mal Zeitpunkte gab, wo du gesagt hast, so, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich hänge die Profikarriere an den Nagel.
Nee, überhaupt nicht, weil es ja in meinem Ranking-Bereich einfach dann schon noch ein sehr, sehr lukrativer Job ist, der unglaublich viel Spaß macht. Und am Ende des Tages muss man sich auch die Frage stellen, neben dem natürlich, was die Leidenschaft von einem ist, womit man seine Brötchen verdienen möchte. Ja, und wenn ich dann mir die Alternativen zum Tennisspielen anschaue, mit einem abgeschlossenen Abitur und noch nicht mal im abgeschlossenen Studium, dann sage ich, ja, bleib ich mal lieber beim Tennis, aber nicht notgedrungen, sondern es ist absolut meine A-Wahl. Und auch wenn mir nach vielen Niederlagen die Wettleute, die Wettkönige schreiben, dass ich bitte was anderes machen soll, habe ich tatsächlich ehrlicherweise noch nie daran gedacht, aufzuhören. Weil es mir zu viel Spaß macht und ich einfach den Reward sehe, den ich doch für diesen Job bekomme, und weil ich immer noch das Ziel habe, mich in andere Bereiche vorzuspielen. Und komischerweise die Aussage aus dem Interview damals, mit der kann ich mich eigentlich immer noch identifizieren, weil manchmal ändern sich so Ansichten ja auch nach ein, zwei Jahren und man sagt, was habe ich denn da erzählt? Natürlich, Leute, die 150 Plätze vor mir stehen, die spielen enorm gut, aber ich glaube, in den letzten Monaten auch zwei, drei Leute unter 100 geschlagen, und das sind natürlich gute Tage, und es geht darum, wie gut deine, sag jetzt mal, durchschnittlichen Tage oder deine konstanten Tage sind über ein Jahr gesehen, die dann im Endeffekt deine Ranglistenposition ausmachen. Und der Grund, warum ich 250 und nicht 100 stehe, ist dann einfach, gegen wen ich an nicht so guten Tagen verliere. Und das sind dann halt für die Ranglistenpositionen, die ich anstrebe, einfach zu viele Leute, die zu weit hinten stehen, wo ich dann eigentlich sagen müsste, also selbst an schlechten Tagen sollte ich da in sehr vielen Fällen als Sieger vom Platz gehen. Und deswegen ist es eigentlich die Konstanz. Es hört sich jetzt so lapidar an, ja, man muss halt konstanter spielen, ist halt einfach eine Konstanz, die muss man sich halt hart im Training erarbeiten. Das ist einfach, das zeugt von Qualität. Und deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich sage, ja, aber ich muss einfach nur konstanter spielen, dann wird das schon, sondern das ist einfach eine Qualität, die Spieler haben, die vorne sind, die einfach über ein Jahr eine unglaublich gute Leistung im Durchschnitt halt bringen. Und das kriege ich halt noch nicht so gut hin, aber ich glaube, dass ich das hinbekommen kann.
Mhm. Lukas, vielen Dank auch für deine zweite Frage. Ich finde es aber cool, dass ich die Hörerinnen und Hörer einbinden kann. Du gibst mir die Themen immer schon ein bisschen vor in deinen Antworten auf diese Wettkönige und die Hassnachrichten. Da reden wir gleich noch drüber. Um diesen Spielsektor, Matchsektor zu beenden, ich hatte in der Vorbereitung nämlich geguckt, anknüpfend auf deine Antwort, du hast zum Beispiel 2019 auch Spieler geschlagen, zum Beispiel wie Lloyd Harris, die ja jetzt auch nach oben gekommen sind, in Köln zum Beispiel beim ATP-Turnier gut gespielt haben auf dem Niveau. Der hat auch, glaube ich, da gegen Alex Zverev gespielt. Du hast Hanfmann damals geschlagen, Bachinger geschlagen, also alles Spieler in genau diesen Ranking-Positionen, von denen du gerade geredet hast. Ist es bei dir wirklich so, dass diese Range größer ist als bei anderen Spielern? Also das, was du im Positiven in der Spitze spielen kannst, als auch das Negative, was du an schlechten Tagen abrufst, ist diese Kluft größer als bei Freunden und Profikollegen, die du kennst?
Nee, eigentlich nicht. Ich würde mich jetzt nicht als Spielertyp beschreiben, der enorme Schwankungen hat. Aber ich sag mal, ja, das Level, was ich nach oben spiele, das kommt vielleicht zu selten vor. Und das durchschnittliche Level ist nicht hoch genug für eine höhere Ranglistenposition. Sagen wir es so. Weil an fünf Tagen vielleicht im Jahr, wo du ein super Match spielst, wo du dann ja so einen Lloyd Harris schlägst, ich meine, ich habe auch schon mal einen Rublev geschlagen und so, Aber das wird für die halt ein schlechter Tag gewesen sein. Und so verliere ich halt an einem schlechten Tag auch gegen Spieler, die deutlich hinter mir stehen und die dann auch nicht sagen, ja, ich habe aber einen Masur geschlagen, der steht 250 und ich bin bei 800. Das ist ja genau das Gleiche, das kannst du ja auf jeder Ranglistenposition runterbrechen. Und ja, verstehe. Deswegen, es geht für mich darum, halt, welche Spieler schlage ich an einem durchschnittlichen Tag. Die guten Tage sind super, da kann man einen Daumen hoch geben, die nimmt man gerne mit. Die schlechten Tage gehören auch dazu, da verliert man halt vielleicht schon mal Matches, die man nicht unbedingt verlieren muss. Okay, aber ich finde, die große Range sind eigentlich die durchschnittlichen Tage, wo man sich nicht perfekt fühlt, wo vielleicht die Vorhand nicht so klappt oder der Aufschlag nicht so klappt, wo man für verschiedene Baustellen immer wieder Lösungen finden muss, wie man an diesem Tag das Match als Sieger verlässt. Und das schaffe ich halt nicht besser als Position 250, würde ich sagen. Ja.
Ist das auch ein Aspekt, mit dem du an der Base jetzt wieder arbeitest oder seid ihr momentan auf spielerische Fertigkeiten fixiert?
Ja, es spielt ja beides so ein bisschen ineinander, aber grundsätzlich geht es zurzeit auf jeden Fall darum, auch in der Vorbereitung jetzt zu dieser Phase der Saison an technischen Sachen zu arbeiten, die dann natürlich aber auch das Spielerische so beeinflussen, dass man einfach mehr Qualität und bessere Schläge auf den Platz bringt. Also das geht immer alles Hand in Hand, finde ich.
Letzte Frage zu dem Themensektor. Du hast ja auch zum Beispiel sehr erfolgreich mit Kevin Kravitz Doppel gespielt in der Vergangenheit. Du bist ein sehr, sehr ordentlicher Doppelspieler mit vielen verschiedenen Doppelpartnern, gute Ergebnisse abgeliefert. Wenn du den Weg von Kevin Kravitz und Andreas Mies siehst, waren das schon mal Gedankenspiele in deinem Leben, dass du sagst, okay, ich versuche mich als Doppelexperte? Spezialist, besser gesagt?
Ja, ich habe noch nicht drüber nachgedacht, meine Einzelkarriere am heutigen Tage zurückzufahren oder zu beenden und mich mehr aufs Doppel zu konzentrieren, aber ich habe auf jeden Fall derzeit oder auch in den nächsten 2-3 Jahren die Vision, das Ziel, Doppel, sag ich mal, auch voll zu spielen, niemals das Einzel hinten anzustellen, aber ich versuche eigentlich bei jedem Turnier Doppel zu spielen und ich spiele nicht bei jedem Turnier, weil ich nicht überall reinkomme, aber trotzdem stehe ich schon 160 im Doppel und vom Gefühl her, wenn ich mal einen Partner habe, mit dem ich mich ein bisschen eingespielt habe, merke ich auch, dass mir das Ganze liegt und ja, dass die Doppelspieler, die jetzt vielleicht dann nochmal 70 Plätze vor mir stehen dort und erste 100 stehen, dass das jetzt auch kein Level ist, wo ich mich vor verstecken muss. Und grundsätzlich kann ich es mir halt vorstellen, dass wenn ich älter bin und ja, mein Einzelranking entweder so zurückfällt, dass ich wieder auf die Future Tour muss oder mein Körper ein bisschen rebelliert und ich nicht mehr so fit bin oder irgendwas habe, wie es beim Andy Mies ja eigentlich auch der Fall war, der dann auch so ein bisschen gezwungen war, doppelt zu spielen. Das kann ich mir absolut vorstellen, weil es macht unglaublich viel Spaß. Es ist ja einfach schön, wenn man zusammen gewinnt. Zusammen verlieren macht manchmal auch ein bisschen mehr Spaß, wenn man es so sagen kann, als alleine zu verlieren, weil man dann zumindest irgendwie noch jemanden hat, mit dem man irgendwie auf gleicher emotionaler Ebene über dieses Match sprechen kann. Aber vor allem das gemeinsame Gewinnen, dann manchmal freue ich mich da noch viel mehr, weil ich mir denke, geil, jetzt gehen wir mit guter Laune noch Abendessen, quatschen noch ein bisschen, haben einen guten Abend, als wenn ich jetzt alleine mein Einzel gewonnen habe und der Travel Buddy, mit dem ich da bin, hat sein Einzel verloren, dann kann man jetzt, sag ich mal, abends muss man sich dann still alleine freuen, sage ich mal, weil der andere einfach emotional jetzt irgendwie nicht auf der gleichen Ebene ist wie du. Und ja, Doppel ist geil und gehört auch viel mehr gezeigt, weil die Leute, die jetzt auch zum Tennis kommen und nicht so viel mit dem Sport zu tun haben, finden teilweise das Doppel halt auch spannender, attraktiver, weil da total kuriose Ballwechsel, viel mehr Volley, viel mehr Klein-Klein zustande kommen, ist attraktiver teilweise zum Schauen, wenn man auch nur eine Person von diesen Vieren hat, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann, weil die vielleicht aus dem gleichen Land kommt oder so, dann fiebert man da viel mehr mit, als vielleicht bei einem Einzelmatch, wo zwei Leute sind, zu denen man gar keinen Bezug hat. Und da ist Doppel halt teilweise auch besser anzuschauen für Leute, die jetzt neu beim Tennis sind.
Sehr interessant. Du hast auf ATP-Ebene zuletzt in Köln bei den kurzfristig anberaumten ATP 250er-Turnieren mit Rudi Mollecker zusammengespielt, hast ganz knapp gegen die Spanier Verdasco und Fokina Davidovic, so, jetzt habe ich es auch. Ihr kennt mich ja mittlerweile, Yannick Schneider, Namenkönig. Ihr habt ganz knapp verloren. Rudi Mollecker ist ja auch ein Spieler, der sehr hoch gehandelt wurde und Schwierigkeiten hatte, sozusagen den nächsten Schritt zu machen. Wie hast du ihn erlebt in eurer gemeinsamen Zeit in Köln?
Ja, also grundsätzlich freue ich mich immer, den Rudi zu sehen. Vor allen Dingen, wenn man zusammen Doppel spielt bei einem Turnier und weiß, okay, wir haben in 2-3 Tagen Match zusammen oder spielen zusammen, dann fängt man automatisch an, irgendwie mehr zusammen zu machen. Man verabredet sich dann zum Frühstück, zum Abendessen, zum Training jeden Tag, weil man einfach so diese menschliche Ebene vor so einem Doppel, finde ich, ein bisschen stärken möchte, weil Doppel ist halt auch viel einfach Energie, die man als Team zusammen einbringt. Voll. Und das hilft natürlich, wenn man sich mit dem gut versteht. Das tue ich mit dem Rudi jetzt eh schon seit 1-2 Jahren. Und deswegen war es jetzt auch nicht so schwer. Trotzdem macht man da automatisch halt ein paar Sachen mehr zusammen. Und er hat sicherlich, wenn ich das jetzt hier aus meiner Position einfach mal so beurteilend sagen darf, dann hat er sicherlich kein so einfaches Jahr hinter sich, hatte am Anfang mit Verletzungen ein bisschen zu kämpfen, ein bisschen Pech gehabt und ging ein bisschen drunter und drüber bei ihm und hat auch in Köln jetzt, ohne dass ich da was gesehen habe, ich habe ihn vorher in Tschechien spielen sehen, ihn trainiert, da hat er jetzt, ich habe ihn schon besser spielen sehen und da habe ich mich auch mit ihm drüber unterhalten. Als er mir nochmal erzählt hat, wie das halt die letzten Monate für ihn waren und das letzte Jahr, da habe ich ihm auch gesagt, du erzählst mir jetzt gerade hier alles, du hast das erlebt, den geschlagen, das gemacht, also wie alt bist du? 19, oder? Hey, entspann dich mal bitte. Ja, also ich bin schon fast ein alter Hase hier und das ist mir in dem Gespräch dann auch nochmal bewusst geworden, wie jung er eigentlich ist. Und dass er unglaublich spielen kann und dass er unglaubliches Potenzial hat, das weiß jeder, der ihn schon mal hat spielen sehen, das weiß er auch. Und dass er wieder erfolgreich spielen wird, da bin ich mir zu 100% sicher, weil er ist einfach so ein überragender Spieler, so ein guter Tennisspieler. Das wird sich einfach mit der Zeit, das ergibt die Zeit von sich. Und das fand ich eigentlich das Bemerkenswerte, dass ich da erstmal nochmal realisiert habe, wie jung er eigentlich ist und was da eigentlich für ein Terz teilweise gemacht wird und manchmal auch mal 2 Gänge zurückschalten und also zusammenfassend, ich mache mir um Rudi gar keine Sorgen.
Danke für deine Einordnung, vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Ist ja auch immer, wie gesagt, eine Sache von Perspektive. Das hast du jetzt auch durchblicken lassen. Er wurde ja mit hohen Erwartungen, die hat er ja auch an sich selbst gehabt, aber auch von der Öffentlichkeit, auch von uns Journalisten ja auch. Ja, ich weiß nicht, ob Überlage das richtige Wort ist, aber er hat es schon nicht einfach gehabt. War auch, glaube ich, nicht immer ganz unschuldig teilweise bei der einen oder anderen Geschichte, die ein bisschen unglücklich aussah. Nimm mal Stichwort Wimbledon-Meldung. Aber auch mal zur Einordnung, er war nach Felix Auger-Aliassime in dem Jahrgang, der damals, letztes Jahr und so weiter, der am zweithöchsten platzierte 18-Jährige in der Welt, damals um die 180 gestanden. Und ja, Sorgen mache ich mir auch keine und wir werden das weiter beobachten. Danke für deine Einordnung dazu, Daniel. Wir kommen jetzt ein bisschen weg von deinem persönlichen Weg hin zu deinen Meinungen zu bestimmten Themen, die das Profitennis umgeben, sowohl positiv und als auch negativ. Wir fangen mal mit was Negativem an, das du eben schon durchblicken hast lassen mit dem Begriff die ganzen Wettexperten. Ein Thema, das zum Glück mittlerweile auch von vielen Profis angesprochen wird, völlig zu Recht. Einfach die Anzahl an Hassnachrichten, die ihr in den sozialen Medien bekommt, wenn ihr verliert, von Leuten, die auf euch oder auf eure Spiele gewettet haben, Leute wie Jan-Lennard Struff, haben auch mal ganze Nachrichten ungefiltert in ihren Insta-Stories drin gehabt, um das mal deutlich zu machen. Was war denn die schlimmste Nachricht, die du je bekommen hast?
Weiß ich nicht, aber 3 Rechtschreibfehler waren bestimmt drin. Nein, ich weiß es nicht. Also ich gucke mir eigentlich fast immer auch kurz die Profile der Leute an und oft sind es halt Fake-Profile mit 0 Beiträgen, 0 Followern und keine Ahnung, ein paar hundert Leuten, denen die folgen. Manchmal sind es aber wirklich auch Personen, die allen Ernstes hinter so einer Nachricht noch ein Profil verstecken. Teilweise auch Familienväter, wo mir einfach die Worte fehlen, wie man halt sich zu solchen Nachrichten bei aller Emotionalität hinreißen lassen kann, weil jeder, der beim Glücksspiel teilnimmt, sollte sich über die Risiken bewusst werden oder sein. Und man sollte, finde ich, jetzt auch niemals Geldbeträge setzen, die man wirklich nicht verlieren kann, wo es wirklich wehtut. Und ich finde, wenn du jemandem eine persönliche Nachricht schreibst, wo du ihm Krankheiten oder was auch immer wünscht oder ihn beleidigst, dann ist es einfach ein zu hoher Geldbetrag gewesen. Dann greift es dich persönlich zu sehr an und hast du halt einfach unvernünftig gehandelt, meiner Meinung nach. Und deswegen kann ich zur schlimmsten Nachricht gar nicht viel sagen. Die ATP hat jetzt beim letzten Turnier ein Testprogramm gestartet, wo es eine Nummer gibt von der ATP, wo sie vielleicht eine Person, ich weiß nicht, angestellt haben, die wir alle Nachrichten screenshotten sollen, die Blockierungsbestätigung des Profils, wenn wir es dann getan haben, aufschicken sollen. Und da kriegt man dann nach ein paar Minuten eine Antwort: Ja, danke Daniel für deine Einreichung. Wir haben es weitergeleitet an Instagram und melden uns, sobald wir was haben. Da kam jetzt bislang noch nichts nach 2 Wochen. Ich fand es aber ganz cool, dass sie halt da mal was gemacht haben, weil es wurde halt schon relativ präsent auf den sozialen Medien, weil immer mehr Spieler halt Sachen gepostet haben. Und ich habe es halt auch mal irgendwann mal gemacht, auch einfach nur, um mich drüber lustig zu machen, weil ich lasse es halt absolut gar nicht an mich ran. Ich muss aber auch sagen, ich wurde noch nie wirklich persönlich bedroht und all solche Sachen, wenn es jetzt wirklich ein bisschen creepy wird, wo dann jemand sagt, ich weiß, dass du da und da wohnst oder so, da würde ich mir natürlich extreme Sorgen machen, aber wenn es jetzt irgendwie in Anführungsstrichen nur eine Beleidigung ist oder so, das gucke ich mir direkt nach dem Match an, so 2 Minuten später, wenn ich noch einen richtigen Hals habe, dann gehe ich eigentlich in mein Instagram, gucke die Nachrichten an, frage.
Okay, Entschuldigung.
Alles gut. Und dann ist es mir auch egal, dann kann ich das, dann geht das noch in dieser Welle von Emotionen unter, die ich eh noch gerade mit mir selbst habe, dann ist mir das komplett egal und dann bin ich danach auch durch damit. Vielleicht stellst du einfach mal noch eine Frage, weil ich habe jetzt schon lang genug geredet.
Das ist ja Sinn des Podcasts, dass du möglichst lange redest und ich, der ja auch sehr gerne redet, möglichst wenig rede. Von daher mach dir darum bitte gar keine Sorgen. Ich fand den Punkt ganz interessant, dass die ATP da jetzt so eine kleine Annahmestelle gegründet hat. Das wusste ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie publik das schon ist. Deswegen ist das sehr interessant. Weißt du denn, mit welchem konkreten Ziel die das haben? Also könnte das dann auch bis hin zu richtigen Anzeigen gehen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.